Wir wissen, dass es an diesem heiligen Stuhl schon seit einigen Jahren viele gräuliche Missbräuche in geistlichen Dingen, ja, Exzesse gegen die göttlichen Gebote gegeben hat und dass hier in Rom alles pervertiert worden ist. So ist es kein Wunder, wenn sich die Krankheit vom Haupt auf die Glieder, das heißt von den Päpsten auf die unteren Kirchenführer, ausgebreitet hat. Wir alle sind abgewichen. Ein jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Hier in Rom ist schon lange keiner mehr, der Gutes tut. Auch nicht einer. Liebe Frau Vizerektorin, lieber Herr Dekan, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, diese Formulierungen stammen nicht von einem zeitgenössischen Kirchenkritiker, sondern sie stammen von einem Papst. Sie stammen von Hadrian dem VI. Aus dem Jahr 1523. Keine zwei Jahre vorher hatte Luther sich auf dem Wormser Reichstag geweigert, seine Thesen zu widerrufen, worauf die Reichsacht über ihn verhängt wurde, ein entscheidender Schritt hin zur Kirchenspaltung. Hadrian versuchte im letzten Moment dieser Kritik irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er seinen Legaten beim Reichstag in Nürnberg offen sagen ließ, dass überfällige Reformen von ihm angegangen würden. Er versprach, ich zitiere ihn, dass wir jede Anstrengung unternehmen werden, dass als erstes diese Kurie, von der das ganze Übel ausgegangen ist, reformiert wird, damit sie in gleicher Weise, wie sie zum Verderben der Untergebenen Anlass geboten hat, nun auch ihre Genesung und Reform bewirkt. Dazu fühlen wir uns umso mehr verpflichtet, als wir sehen, dass die ganze Welt eine solche Reform sehnlichst begehrt. Doch Hadrian starb bereits 1523. Über die Umstände seines Todes wird bis heute gerätselt. Eine Obduktion seines Leichnams nach wie vor nicht erlaubt. Sein Reformprogramm wurde nie umgesetzt. Die Krankheit in der Kirche nicht beseitigt. Vor allem nicht am Haupt, denn der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf her. Die Reformverweigerung in Rom führte schließlich zur Reformation und zur Spaltung der Kirche. Meine Damen und Herren, nicht wenige haben die Situation der katholischen Kirche heute mit der Situation zur Zeit Hadrians verglichen. Aber ist die Krise heute nicht noch größer? Denn das 15. Jahrhundert war, wie es Bernd Müller nicht müde wurde zu wiederholen, das kirchenfrömmste Zeitalter überhaupt. Das heißt, die Kompetenz der Kirche für Glück und Heil der Menschen war unbestritten, nur dass es am Ende der Reformation halt zwei oder drei unterschiedliche Angebote von Kirche gab, die dann konkurrierten. Heute sind Kirchen grundsätzlich in Frage gestellt. Und die katholische Kirche implodiert geradezu. Denn es treten nicht nur Randständige aus, sondern Mitglieder aus Kerngemeinden und Pfarrgemeinderatsvorsitzende, nicht zuletzt Frauen, verlassen die Katholiker in Scharen. Sie haben genug von nutzlosen Dialogprozessen, von nicht eingehaltenen Reformversprechen und vor allem von männerbündischem Klerikalismus und einer Brotzucht à la Thebarts van Elst. Und als dann der Missbrauchsskandal in immer neuen Wellen die katholische Kirche erschütterte und die Aufarbeitung trotz vieler Versprechen der Bischöfe halbherzig bleibt, kommt es zu einer grundsätzlichen Systemkrise. Immer mehr stellen das System Männerkirche prinzipiell in Frage. Das Thema Machtmissbrauch im Männerbund, über das ich anlässlich dieses Dies heute sprechen muss, darf oder soll, Rupert Lieber hat mich mehr oder weniger dazu verführt, ist uferlos, gerade in historischer Perspektive. Wie soll man überhaupt sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen adäquat in den Griff bekommen, ohne den Respekt vor den Opfern zu vernachlässigen? Wie als Historiker psychologische Argumente, die ihr auf den Tisch legen, adäquat beurteilen als psychologischer Dilettant? Soll man sich auf die Männer konzentrieren? Oder müsste man nicht in der Männerkirche ausgiebiger über die Frauen reden? In kirchlichen Ämtern. Die Notwendigkeit der Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, die wir schon gehabt haben im Codex Juris Canonici 1982, die dann aber von Johannes Paul II. Und Josef Ratzinger kurzerhand gestrichen wurden. Heute weint man Krokodilstränen. Man hätte es haben können. Müsste ich nicht auch über die Veränderung der kirchlichen Sexualmoral reden? Dringend. Müsste man nicht fragen, ob es doch so etwas gibt wie eine Autokorrektur des Lehramts? Das alles wäre notwendig. Gott sei Dank haben Sie eine Ringvorlesung, wo das alles sicher angesprochen wird, sodass ich mich bescheiden kann und eine Auswahl vornehmen muss, die in etwa so geht. Zunächst werde ich mich auf den sexuellen Missbrauch heute konzentrieren und mich dazu auf die einschlägigen Studien stützen. Dann werde ich mich in historischer Perspektive ausführlicher mit der These von Josef Ratzinger, einst Papst Benedikt XVI, auseinandersetzen, die da lautet, der massenhafte Missbrauch sei eine Folge der Revolution von 1968 und vorher habe es das nicht gegeben. Anschließend frage ich dann nach der Rolle der Kirchengeschichte für die Theologie und für die Kirche, eines an sich ganz unbedeutenden und kleinen Faches. Aber manchmal muss man auf die Kleinen hören, bevor ich schließlich darlege, ob eine Aufhebung der Verbindung des Jungtims von Amt und Zölibat sich mit der Tradition der Kirche vereinbaren lässt und wie es mit dem Zusammenhang von Machtmissbrauch und Zölibat eigentlich aussieht. Also immer noch relativ viel. Meine Damen und Herren, fast täglich berichten die Medien über den sexuellen Missbrauch durch katholische Priester und Ordensleute an Kindern und Jugendlichen. Egal, welche Zeitung man aufschlägt, ob in Deutschland, Österreich, Australien, den USA oder Argentinien, immer wieder ist von Missbrauchsopfern, von Gerichtsverfahren gegen Priester und Bischöfe, von Vertuschung und Vernichtung einschlägiger Akten, Sie haben ja auf Akten hingewiesen, die Rede. Bischöfe und Kardinäle sind zum Rücktritt gezwungen oder werden ins Gefängnis gesteckt. Entweder weil sie sich selbst des Missbrauchs schuldig gemacht oder einfach weggeschaut haben, wenn ihre Mitbrüder im geistlichen Amt von ihnen abhängige Minderjährige zu sexuellen Handlungen gezwungen haben und einen Priester einfach von einer Pfarrei in eine andere gesetzt haben, wo sie genau mit demselben wieder weitergemacht haben. Die Studie sexueller Missbrauch an Minderjährige durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige, die sogenannte MHG-Studie, die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben und am 27. September 2018 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, zeigt drei Grundmuster priesterlicher Sexualtäter auf. Erstens den regressiv unreifen Typ. Ihn kennzeichnet eine defizitäre persönliche und sexuelle Entwicklung. Die Verpflichtung zum Zölibat bietet die Möglichkeit, ich zitiere, sich mit der eigenen sexuellen Identitätsbildung nicht hinreichend auseinandersetzen zu müssen. Dazu kommt, dass die Unfähigkeit von Personen dieses Typus, eine reife Partnerschaft einzugehen, im Fall des katholischen Priestertums sozial nicht weiter begründet werden muss, ja sogar erwünscht ist. Die meisten Täter sind laut bischöflicher Studie diesem Typ zuzuordnen. Zweitens, den fixierten Typus. Hierbei handelt es sich um Menschen mit tief verwurzelten, wörtlich pädophilen Präferenzstörungen, die aber schon in der Pubertät angelegt sind, also nicht erst im Priesterseminar entstehen. Drittens, den narzisstisch-soziopathischen Typus. Die Täter dieser dritten Gruppe, die sich, Zitat, in stärkerem Maße durch fehlendes Unrechtsbewusstsein und geringes Einfügungsvermögen in die Situation der Betroffenen bei gleichzeitig eher schweren Tatbeständen auszeichnen, werden als vergleichsweise durchsetzungsstark und dominant bezeichnet. Wieder Zitat. Charakteristisch ist eine emotional eher unreife Persönlichkeitsstruktur. Die Missbrauchshandlungen erscheinen stärker als in den anderen Gruppen durch die Amtsautorität als Priester begünstigt, die für die Herstellung von Tatgelegenheiten ebenso wie für die Vertuschung von Übergriffen instrumentalisiert wird. Bei diesem Typ, so die Studie, herrscht keine einseitige sexuelle Fixierung auf Kinder und Jugendliche vor, sondern es geht darum, durch das Ausspielen der eigenen klerikalen Machtposition Lust zu empfinden, andere zu erniedrigen und von der eigenen Person abhängig zu machen. Meine Damen und Herren, der narzisstisch-soziopathische Tätertyp lenkt mehr noch als die beiden anderen den Blick auf die Machtstrukturen der katholischen Kirche und die herausgehobene Stellung des zölibatären Klerus. Denn bei der Verkündigung des Glaubens kommt es doch entscheidend auf Glaubwürdigkeit an. Nach katholischem Kirchenrecht sind die Priester, die in persona Christi handeln, die einzigen Vermittler der göttlichen Gnadengaben. Zitat: Die Weihe hat sie so unvergleichlich Christus gleichgestaltet, dass nur sie das Volk Gottes als Mittler zwischen Gott und den Menschen belehren, kultisch versorgen und leiten können. So schreibt der Bonner Kanonist Norbert Lüdecke und zitiert dabei ausdrücklich den verstorbenen Kölner Kardinal Joachim Meissner. Er bringt diese wieder wörtlich religiös fundierte Kultpotenz und Positionsmacht der Gottesmänner ausdrücklich mit der strafbewehrten Verpflichtung zu sexueller Totalabstinenz, Klammer Zölibat, in Verbindung. Die vermeintlich aus der sexuellen Enthaltsamkeit resultierende Heiligkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die einmalige Stellung des Priesters in der katholischen Kirche. Ich zitiere noch einmal Lüdecke. Geweihten Männern als solchen gebührt Ehrfurcht, das heißt achtungsvolle Scheu und Respekt vor ihrer geistlichen Erhabenheit, sowie als Trägern von Jurisdiktion Gehorsam. Rechtlich begründet die Ordination der einen die Subordination der anderen. Die Kleriker bilden den Leitungsstand oder Führungsstand, Laien den Gefolgschaftsstand. Ende des Zitats. Das ist die gegenwärtige Rechtslage des Codex Iuris Canonici. Dieses Priesterbild kann sexuellen Missbrauch begünstigen. Denn Täter fordern dabei auch religiösen Gehorsam ein oder drohen sogar mit dem Verlust des ewigen Seelenheils für den Fall, dass die Missbrauchten sich ihnen widersetzen. Ein Drittel der in der MHG-Studie befragten Betroffenen berichten, der Täter habe ihnen mit der Bestrafung durch Gott gedroht, wenn sie seinem Ansinnen nicht nachgeben. Priesterliche Missbrauchstäter fügen Menschen schlimmste seelische und körperliche Verletzungen zu, zerstören durch ihre Taten Biografien und werden dadurch tatsächlich zu Slayers of the Soul, zu Seelenmördern. Die Diskrepanz zwischen dem hehren Ideal des Priesters und den Taten, die dieses Ideal zum Teil erst ermöglicht, könnte größer kaum sein. Konnte es dazu kommen? Ist der Missbrauch eine neue Entwicklung in der Kirchengeschichte? Oder gibt es auch hier eine longue durée? Das sind Fragen, die derzeit intensiv diskutiert werden und die bedrückend sind. Josef Ratzinger, einst Papst Benedikt XVI., gab am 11. April 2019 in einem Aufsatz eine eindeutige Antwort. Schuld an Missbrauch und Kirchenkrise ist, so Ratzinger, 1968 und die daraus resultierende Abkehr von der klassischen katholischen Sexualmoral. Ich zitiere Ratzinger. Eine verheerende Wirkung hatte etwa der von der österreichischen Regierung herausgegebene Sexkoffer.
Ratzinger.
Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, immer weiter im Zitat, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Norm mehr zuließ. Zu der Physiognomie der 68er Revolution gehörte, dass nun auch Pädophilie als erlaubt und angemessen diagnostiziert wurde. Und weiter, wieder wörtlich, in verschiedenen Priesterseminaren bildeten sich homosexuelle Clubs, die mehr oder weniger offen agierten. Zudem habe sich das Klima in den Seminaren durch das Zusammenleben von Priesteramtskandidaten mit angehenden Pastoralreferenten, mit Frau und Kind, so verändert, dass, Zitat, die Vorbereitung auf den Priesterberuf dadurch nicht unterstützt worden sei. Meine Damen und Herren, Josef Ratzinger macht also einen eindeutigen Schuldigen aus und zeigt damit, dass er sein Trauma 68 immer noch nicht verarbeitet hat. Denn die Flucht aus Tübingen in das geborgene Regensburg nach 68, er war Dekan, und die Abwendung von den Reformen des Konzils gingen bei ihm Hand in Hand. Er kommt einem vor wie ein Zauberlehrling. Der Freiburger Fundamentaltheologe Magnus Stried sprach in diesem Zusammenhang von einem wörtlich Popanz, den Ratzinger hier aufgebaut habe. Und mein Münsteraner Kollege von der Dogmatik Michael Seewald konstatierte, zumindest eine starke Gehässigkeit in den Ausführungen des ehemaligen Papstes im Hinblick auf seine Sprache. Festzuhalten bleibt, Sprache und Argument sind dem Thema und den Opfern nicht angemessen. Denn wenn Josef Ratzinger auch nur ein einziges Mal in das Archiv der von ihm jahrzehntelang geleiteten Behörde, dem Archiv der Kongregation für die Glaubenslehre, das Archiv der römischen Inquisition beherbergt, geschaut hätte, dann hätte er mit einem einzigen Blick gesehen, dass sexueller Missbrauch dem klerikalen System inhärent ist und dezidiert keine Erfindung des schlimmen 1968. Ich habe seit 1998 die Möglichkeit gehabt, in diesem Archiv zu arbeiten. Meine Damen und Herren, Missbrauch in der Kirche hat eine Geschichte, die eng mit der Geschichte der herausgehobenen Sonderstellung der priesterlichen Lebensform und damit irgendwo auch mit der Geschichte des Zölibats verbunden ist. Allerdings macht es eine begriffliche Unklarheit schwierig, das Phänomen über die Jahrhunderte präzise zu verfolgen. Denn Missbrauch ist ein moderner Begriff, der so in den historischen Quellen nicht vorkommt. Auch nicht in den einschlägigen theologischen oder kanonistischen Nachschlagewerken. Das, worum es geht, wird in den Quellen des 19. Jahrhunderts etwa fast immer mit Hilfe von Euphemismen verschleiert, allenfalls unter der Rubrik Unzucht mit Minderjährigen verhandelt. Wobei darunter dann meist die Vergewaltigung von Mädchen durch Priester verstanden wird, was nicht so schlimm ist, weil es der Natur entsprach. Die zweite Schwierigkeit für die historische Aufarbeitung des Themas kommt hinzu. Und hier hätte Ratzinger mit 1968 durchaus recht, wenn er die entsprechende Schlussfolgerung aus diesem Jahr gezogen hätte, nämlich vor 68 gab es kaum eine kritische außerkirchliche Öffentlichkeit, sondern ein geschlossenes katholisches Milieu. Und es war für die Opfer nur selten möglich, sich Gehör zu verschaffen und die klerikalen Täter anzuzeigen. Noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war es für Kinder und Jugendliche, wie wir aus ganz vielen Quellen wissen, kaum möglich, sich auch nur den Eltern anzuvertrauen. Das Recht auf sexuelle Unversehrtheit, etwa von Frauen, Stichwort Vergewaltigung in der Ehe und generell allgemeine Kinderrechte, mussten politisch, juristisch und im Bewusstsein der Gesellschaft erst durchgesetzt werden. Nach 68. Die unantastbare Autoritätsperson des Pfarrers in einer geschlossenen katholischen Welt stand einer Aufklärung der Fälle entgegen. Manchmal glaubten offenbar sogar Eltern eher dem Pfarrer als dem eigenen Kind. Unter diesen Umständen, meine Damen und Herren, war es den Opfern kaum möglich, den Täter bei der kirchlichen Obrigkeit oder gar der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Wenn solche Fälle überhaupt publik wurden, versuchten die zuständigen bischöflichen Ordinariate, sie weitgehend intern zu regeln und zu verhindern, dass der Täter vor staatliche Gerichte gestellt wurde. Im Mittelalter und früher Neuzeit galt der sexuelle Missbrauch von männlichen Kindern, männlichen, nicht weiblichen, männlichen Kindern, als Todsünde und wurde Sodomie genannt. Jetzt geht es aber schon los mit dem begrifflichen Problem. Denn unter diesem Begriff wurde lange Zeit jede sexuelle Handlung subsumiert, die als contra naturam galt, also gegen die Natur war. Der Natur entsprach nach Ansicht der katholischen Moraltheologie nur der Beischlaf von Mann und Frau in der Ehe. Deshalb wird aus den Quellen nur nach einer ganz genauen Analyse deutlich, was Sodomia in dem Kontext dann genau heißt. Es konnte sich dahinter verbergen. Selbstbefriedigung, Samenergüsse im Schlaf, Geschlechtsverkehr in einer widernatürlichen Stellung, also die Frau ist oben und der Mann unten, Beischlaf mit Tieren, gleichgeschlechtliche Sexualität und eben Missbrauch sexueller Art von Minderjährigen. Interessant ist, dass in den Quellen der römischen Inquisition bei homosexuellen Handlungen aller Art, unter die auch pädiastrische Handlungen mit Kindern und Jugendlichen subsumiert werden, stets nur von il pessimo, das schlechtest Denkbare, die Rede ist. Das heißt, pädiastrische Handlungen werden nie direkt beim Namen genannt, sondern einfach unter dem Oberbegriff das Schlimmste, das man sich überhaupt vorstellen kann, eingeordnet. Der italienische Historiker Adriano Prosperi hat herausgearbeitet, dass das Crimen pessimum sowohl sich auf Homosexualität als auch auf gleichgeschlechtliche Sexualität con bambini und Beischlaf con animali, mit Tieren, beziehen konnte. Sie merken also, es bedarf präzisester Analyse der Quellen und man darf nicht ganz schnell von einem bestimmten Begriff sofort wissen, was das ist. Im 19. Jahrhundert treten wir auf sichereren Grund. Die Studie von Irmtraut Götz von Ohlenhusen über abweichendes Verhalten im Klerus der Erzdiözese Freiburg im 19. Jahrhundert zeigt, dass es der bischöflichen Verwaltung gelang, die überwiegende Zahl der Fälle unter den Teppich zu kehren. Die betroffenen Priester wurden nach einem Missbrauchsfall meistens mit ein paar Wochen Aufenthalt in dem erzbischöflichen Demeritenhaus bestraft und dann wieder in eine andere Pfarrei eingesetzt. Demeriten- oder Korrektionshäuser waren so etwas wie kirchliche Besserungsanstalten, die in der frühen Neuzeit für Kleriker die Rolle staatlicher Gefängnisse übernahmen, weil Geistliche bis zur Französischen Revolution nicht vor ein weltliches Gericht gestellt werden durften. Stichwort Privilegium Fori. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde die Fiktion eines eigenständigen kirchlichen Strafvollzugs von der Kirche vielfach weiter aufrechterhalten, obwohl es dieses klerikale Privileg gar nicht mehr gab. In der Regel wurde in diesen Häusern versucht, die schlimmen Neigungen zu Verbrechen mit geistlichen Frömmigkeitsübungen wie Exerzitien, Fasten und Beten zu therapieren und dann nach einigen Wochen, längstens 3 Monaten, einen neuen pastoralen Einsatz anzuordnen. Während sich die Vergewaltigungen von Mädchen durch Priester oft lösen ließen, es war schließlich entsprechend der Natur, kam die Unzucht mit Jungen, in der auch die kirchliche Obrigkeit eine widernatürliche Form von Sexualität, eine Todsünde sah und die staatliche ein schweres Verbrechen, doch manchmal vor staatliche Gerichte. So wurde der Priester und Lehrer an dem kirchlichen Internat Andreas Leutner, Erzdiözese Freiburg, um nur ein Beispiel zu nennen, 1875 vor Gericht gestellt, weil er sich im Schlafsaal von den Jungen die Geschlechtsteile zeigen ließ und sie, wie es in den Gerichtsakten heißt, mit seinen Händen betastete, um zu sehen, ob noch Spuren von Samenergießungen eben dort vorhanden seien. Zu einer staatlichen Verurteilung kam es am Ende aber nicht. Leutner wurde zunächst suspendiert, 3 Jahre später aber wieder rehabilitiert und wieder als Pfarrer eingesetzt. Um abweichende Sexualität ging es auch in den sogenannten Sittlichkeitsprozessen im nationalsozialistischen Deutschland 1936-37 gegen katholische Geistliche. Wegen Unzucht unter Männern, aber auch wegen Unzucht mit minderjährigen Zöglingen. Die Nationalsozialisten verfolgten dabei offensichtlich politisch-propagandistische Motive. Sie wollten die öffentliche Meinung gegen die katholische Kirche mobilisieren und deren gesellschaftlichen Einfluss schädigen. Dieser Missbrauch des Missbrauchs durch die Nazis dürfte es in der Nachkriegszeit erschwert haben, berechtigte Vorwürfe gegen Priester und Ordensangehörigkeiten öffentlich zu machen. Die Problematik des Vertuschens, Verharmlosens und Verschweigens zeigt sich exemplarisch an einem Fall aus meiner Heimatdiözese Rottenburg vom Juni 1936. Die Gerichtsakten sind umfänglich und es ist keine Spur von Nazi-Justiz. Der Pfarrer Franz Johannes wurde wegen 35-fachen Missbrauchs, überwiegend mit Jungen, vor dem Landgericht in Ellwangen angeklagt. In den Akten heißt es, betroffenen Jugendlichen trauten sich bei der überragenden Stellung des katholischen Pfarrers in einer Landgemeinde wie Rosenberg nicht, öffentlich darüber zu sprechen. Sie wagten, im Allgemeinen nicht zu Hause etwas zu sagen. Wenn je etwas durchsickerte, so wurde es von den Eltern anscheinend nicht geglaubt. Ende des Zitats. Der für Johannes zuständige Dekan fuhr extra nach Rottenburg, um den Bischof über den Fall zu informieren. Bischof Sproll versuchte Pfarrer Johannes vor staatlicher Verfolgung zu schützen, indem er ihn kurzerhand in die bischöfliche Irrenanstalt Rottenmünster einwies und erklärte, ich zitiere ihn, Schweigen ist in dieser Sache vorerst das Beste. Dennoch gelang es der staatlichen Justiz, ihn zu finden. Er wurde zu 8 Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Er starb bereits 1941 auf dem Gefängnis Hohenasperg. Meine Damen und Herren, 1968 ist nicht die entscheidende Zäsur für die Erfindung des Missbrauchs. So schlimm es historisch ist. Erst durch die mutigen Schritte des Jesuitenpaters Klaus Mertes, der die Missbrauchsfälle im Canisius-Kolleg in Berlin Anfang 2010 öffentlich machte, wurde das Thema sexueller Missbrauch durch katholische Geistliche in Deutschland endgültig zu einem großen Medienthema, obwohl es schon 20 Jahre vorher immer wieder Hinweise auf das Thema gegeben hatte, wie man den Fall des Wiener Kardinals Hermann Kroach einzuordnen hat. Dazu überlasse ich den Kollegen vor Ort das Votum. Doch die Bischöfe begannen weltweit nur zögernd, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die bis dato übliche Politik der Verharmlosung aufzugeben. Die Angst vor einem Imageschaden für die Kirche und einer öffentlichen Diskussion über priesterliche Sexualität generell dürfte sie daran gehindert haben. Was um jeden Preis geschützt werden sollte, war das sakramentale Amt, über das aus historisch-politischen Gründen eine entscheidende Identitätskonstruktion des Katholischen betrieben wird. Denn über die Gründe nachzudenken, warum so viele Priester Minderjährige weltweit sexuell missbrauchen und dies nicht selten als Wiederholungstäter, das hätte bedeutend offen über Sexualität, Zölibat, kirchliche Sexualmoral und kirchliche Machtstrukturen zu sprechen. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Moraltheologen, deutschsprachiger Moraltheologen, hat dazu im April 2010 in einer Erklärung zur aktuellen Missbrauchsdiskussion eine sehr abgewogene und immer noch wichtige Stellungnahme abgegeben. Ich zitiere die Kollegen. Als die zuständigen Fachleute sehen wir uns besonders von der Behauptung bzw. Vermutung eines Zusammenhangs zwischen den Missbrauchsfällen und der traditionellen kirchlichen Lehre über die Sexualität sowie der Lebensform des Zölibats herausgefordert. Auch wenn die Herstellung einer direkten Kausalität zwischen Zölibat und Missbrauch leicht zurückgewiesen kann, darf nicht übersehen werden, dass indirekte, systemisch begründete Zusammenhänge sehr wohl bestehen. Insbesondere gilt es, dem Zusammenhang zwischen dem psychisch unreifen Bedürfnis nach Nähe, Bestätigung und sexueller Erfüllung einzelner Personen gegenüber Kindern und Jugendlichen und ermöglichenden, begünstigenden und das Schweigen sichernden Strukturen, Klammer, Abhängigkeitsverhältnisse, Machtgefälle, Sakralisierung von Personen und Funktionen, Straf- und Belohnungsmonopole, etablierte Denk- und Sprachtopoi über das andere Geschlecht und anderes mehr selbstkritisch nachzugehen. Ende des Zitats. Der Codex Juris Canonici, das kirchliche Gesetzbuch von 1983, stellt interessanterweise einen ausdrücklichen Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch her. Denn für den kirchlichen Gesetzgeber ist sexueller Missbrauch nicht in erster Linie ein Verbrechen, das an Kindern und Jugendlichen begangen wird, sondern es ist ein Vergehen gegen den Zölibat. Daher findet sich diese Straftat auch nicht unter Titulus 6 Straftaten gegen Leben und Freiheit der Menschen, sondern unter dem Titulus 5 Straftaten gegen besondere Verpflichtungen der Kleriker. In Kanon 1395 geht es um den Zölibatsbruch. Paragraph 1 bestraft Geistliche, die in eheähnlichen Verhältnissen leben, mit der Suspendierung. Und in Paragraph 2 heißt es dann, ich zitiere: Ein Kleriker, der sich auf andere Weise gegen das sechste Gebot des Dekalogs verfehlt hat, soll jedenfalls, wenn er die Straftat mit Gewalt, durch Drohung, öffentlich oder an einem Minderjährigen unter 16 Jahren begangen hat, mit gerechten Strafen belegt werden, bis zur Entlassung aus dem Klerikerstand. Also es ist eine Straftat gegen den Zölibat. Das muss man erstmal verdauen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Zölibatsverpflichtung und sexuellem Missbrauch ist statistisch schwer nachzuweisen. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es an vergleichsweise großen Vergleichsgruppen fehlt, die im Zölibat leben, ohne katholische Priester zu sein. Dennoch taucht das Thema in den einschlägigen Studien prominent auf. Die australische Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse kam 2017 zu dem Ergebnis, dass der Pflichtzölibat für Kleriker und das Keuschheitsgelübde für Angehörige den sexuellen Missbrauch von Kindern begünstigen, vor allem dann, wenn weitere Risikofaktoren dazukommen. Zwar habe nur eine Minderheit katholischer Kleriker Kinder sexuell missbraucht. Das ist auch einmal wichtig, dass man das sagt. Wenn, doch, es bestehe ein erhöhtes Risiko für sexuellen Missbrauch von Kindern, wenn im Zwangszölibat lebende Männer einen exklusiven Zugang zu Kindern in katholischen Einrichtungen bekämen. Denn der Zölibat sei, so die australische Studie weiter, für viele Geistliche mit wörtlich emotionaler Isolation, Einsamkeit, Depression und psychischen Erkrankungen verbunden. Das Zölibatsgesetz könne zu verschiedenen Formen wörtlich psychosexueller Dysfunktion beitragen, die ein anhaltendes Risiko für die Sicherheit unserer Kinder darstellen. Für viele Kleriker und Ordensleute sei der Zölibat ein unerreichbares Ideal, das bei ihnen nicht selten zu einem Doppelleben führen und zu einer Kultur der Geheimhaltung und Heuchelei beitrage. Dieser Hang zur Vertuschung habe auch dazu beigetragen, dass kirchliche Vorgesetzte die Schwere der Verbrechen nicht wahrnehmen wollte. Für sie handele es sich um Taten von Kollegen, die man schützen müsse. Die im staatlichen Auftrag arbeitende Kommission kam daher zu einer eindeutigen Empfehlung. Die australische Bischofskonferenz soll vom Heiligen Stuhl die Abschaffung des Zwangszölibats für Weltgeistliche verlangen. Fazit. Auch wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch und Zölibat statistisch nur schwer zu beweisen ist. So lassen dennoch zahlreiche Argumente den Zölibat als einen entscheidenden Risikofaktor erscheinen. Wenn die Bischöfe ihre Ankündigungen ernst meinen, dass es ihnen wirklich um die Opfer und dass ihnen von Geistlichen zugefügte Leid geht, dann sind sie verpflichtet, den Zölibat grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. Und ausgerechnet das theologisch nicht selten als Hilfswissenschaft verspottete Fach Kirchengeschichte könnte den Bischöfen hierbei Hilfe anbieten und der Kirche aus dem reichen Schatz unserer Tradition ungeahntes Potenzial für Reformen aufzeigen, wenn man unser kleines Fach am Rande endlich theologisch und kirchlich ernst nehme. Denn Reform ist zunächst einmal heute ein inflationierter Begriff. Wir können ihn nicht mehr hören. Vor allem diese wunderbare Bologna-Reform hat uns alle in den Universitäten, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen können, in einer ganz besonderen Weise beglückt. Andererseits war in der Kirche Reform im Pontifikat Johannes Paul II. Ein Unwort. Das hängt auch damit zusammen, weil es in den romanischen Sprachen keinen separaten Begriff für Reformation gibt. Wenn man Reformatio sagt, meint man Reform und Reformation. Wer also als Katholik von Reformatio redet, war gleich ein Kryptoprotestant und damit halber Heretiker. Dabei hat Julius Kardinal Döpfner, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und einer der Moderatoren des Zweiten Vatikanischen Konzils, mehrfach unterstrichen, die Reform sei ein Strukturprinzip der katholischen Kirche. Wo Reform, da katholisch, wo Reformverweigerung, da Sekte. Da müsst ihr das Buch von Döpfner wieder einmal lesen. Und nun ist so, Sie werden schon gemerkt haben, dass ich ein Traditionalist bin. Deshalb verstehe ich den Begriff Reform einfach so, wie ich ihn im lateinischen Unterricht des zweiten Jahres gelernt habe. Formare heißt bilden und reformare heißt zurückbilden. Also wir erfinden das Rad nicht neu oder machen irgendetwas Geniales zunächst mal, sondern wir stellen eine Form, die wir schon gehabt haben, wieder her. Reformatio. Und nun ist die Kirchengeschichte voller, alternativer, unterdrückter Modelle, die es nur gilt zu heben. Denn der Schatz der Tradition ist sehr groß. Jetzt kommt natürlich sofort das Argument der Reformverweigerer. Ja, aber wenn wir jetzt da was ändern, zum Beispiel auf der Amazonas-Synode, dann ist die Einheit der Kirche dahin. Die Geschichte der Kirche zeigt, dass es keinen Einheitskatholizismus gegeben hat und keinen gibt. Ich mag keinen Eintopf, keine sozialistischen Einheitsparteien und keine Einheitskirche, denn ich bin katholisch. Nehmen wir ein Beispiel. Das Sakrament der Buße kann in der alten Kirche, also im Mittelmeerraum, im 6. Jahrhundert, wie oft in Anspruch genommen werden? Genau einmal. Und zwar öffentliche Exkommunikation, dann dauert es 1 oder 2 Jahre, bis man wieder aufgenommen wird. Weil man es aber nur einmal kann, schiebt man es möglichst weit raus. Wir kennen uns ja alle, ja? Weil wir sind ja alle so, was die Sünden angeht, nicht so ganz stabil. Dann kann es aber auch zu spät sein. Also, im Mittelmeerraum, 6. 7. Jahrhundert, selbstverständlich diese Form. Als die Kirche den Sprung zu den Kelten, zu den Iroschotten macht, ein ganz neues Modell. Privatbeichte, so oft als notwendig. Wer vergibt die Sünden? Nicht der Priester. Sondern der Mönch und die Nonne, die aufgrund der Qualität und Radikalität ihrer Nachfolge die Vollmacht haben, Sünden zu vergeben. Zwei ganz unterschiedlichen Modelle, zur selben Zeit in der einen Kirche, ohne dass die Einheit gefährdet war, im Bereich eines Sakraments. Ist das Einheitskatholizismus? Nein, die Einheit der Kirche ist dadurch nicht in Gefahr. Und wir haben auch gelernt, dass sie sich doch bewegt. Wir haben 150 Jahre die Menschenrechte, die Gewissens- und Religionsfreiheit als pesthaften Irrtum abgelehnt, Pestilentissimus Error. Und dann haben wir im Zweiten Vatikanischen Konzil die Religions- und Gewissensfreiheit als ein Gut gefeiert, das durch die Gottesebenbildlichkeit gegeben ist. So bewegt sich doch. Und es war halt nicht immer so. Denn das ist ja das Lieblingswort der Reformverweigerer. Ich sage es jetzt mal schwäbisch. Ich tät ja schon gern, aber es war halt immer schon so. Und genau dasselbe gilt für den Risikofaktor Zölibat. Ich habe ja im Juli ein Buch vorgelegt, 16 Thesen zum Zölibat. Ich habe dieses Buch nur geschrieben, weil ich von brasilianischen Bischöfen und Laien gebeten worden bin, in der Vorbereitung der Amazonas-Synode zu prüfen, ob unsere Tradition verheiratete Priester in diesem Bereich überhaupt zulässt oder ob das zu einem Bruch führt. Die Antwort ist relativ einfach. Wenn die Amazonas-Synode, so habe ich geschrieben, nach einer gründlichen Güterabwägung die Weihe verheirateter Männer zu Priestern ermöglichen und gleichzeitig zölibatär lebende Priester weiter ermöglichen würde, dann stünde sie und der Papst durchaus auf dem Boden der kirchlichen Tradition. Niemand, der die Kirchengeschichte ernst nimmt, könnte ihnen einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel oder einen Traditionsbruch vorwerfen. Wer dies täte, der stellte sich selbst gegen die Tradition. Denn das Zweite Vatikanische Konzil hat zu Recht lehramtlich festgehalten, dass die, Zitat, vollkommene und ständige Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen nicht vom Wesen des Priestertums her selbst gefordert ist. Wie? Wieder Zitat. Die Praxis der frühesten Kirche und die Tradition der Ostkirchen zeigt, wo es neben solchen, die aus gnadenhafter Berufung das ehelose Leben erwählen, auch hochverdiente Priester im Ehestand gab und gibt. Ende des Zitats. Das konnte das Konzil nur tun, weil die Verbindung von Zölibat und priesterlichem Amt weder eine Vorschrift göttlichen Rechts, noch ein Gebot Christi, noch eine apostolische Anordnung ist. Die zölibatäre Lebensform wurde daher lediglich als dem Priestertum angemessen bezeichnet und sie ist kein Dogma. Die Geschichte des priesterlichen Zölibats, meine Damen und Herren, lässt sich als eine Geschichte der Güterabwägungen rekonstruieren. Es gab und gibt in der Geschichte der Kirche gleichzeitig jeweils unterschiedliche Entscheidungen für die Angemessenheit des Jungtims, Zölibat und priesterliches Amt, die aber die Einheit der Kirche nicht in Frage gestellt haben und auch heute nicht in Frage stellen. Verheiratete und nicht verheiratete katholische Priester konnten und können miteinander parallel in der einen Kirche ohne Einschränkungen tätig sein. Das zeigt sich schon bei den ersten Bestrebungen im Laufe des 4. Jahrhunderts, etwa auf der spanischen Provinzialsynode von Elvira, wo von höheren Klerikern eine Enthaltsamkeit in der Ehe, wenigstens an den Tagen, an denen sie die Messe feiern, verlangt wurde. Elvira war wohlgemerkt nur eine Kirchenversammlung mit lokaler Zuständigkeit. In anderen Kirchenprovinzen war das zunächst überhaupt kein Thema. Und selbst als sich die römische Kirche seit dem frühen Mittelalter verstärkt in diese Richtung bewegte, konnte sie die Mehrzahl der westlichen Kirchenprovinzen mit ihrer Position zunächst nicht gewinnen. Hier fand das Prinzip der Subsidiarität, ohne dass es den Begriff damals schon gegeben hatte, offenbar schon Anwendung, der sich vielleicht heute als hilfreich erweisen könnte. Und die östliche katholische Kirche hat auf dem Konzil von Konstantinopel 691, das unter dem Namen Trullanum II in die Geschichte eingegangen ist, ausdrücklich gegen die zölibatären Anmutungen der römischen Kirche sich gestellt. So heißt es in Kanon 13, ich zitiere, obwohl wir die römischen Vorschriften kennen, so wollen wir doch dem alten Recht der apostolischen Anordnung und Vollkommenheit folgend die Ehe der Geistlichen als fortbestehend anerkennen, indem wir weder die Verbindung mit ihren Frauen auflösen, noch ihnen in den entsprechenden Zeiten den ehelichen Verkehr untersagen. Ende des Zitats. Wie soll man auch ein Sakrament einfach auflösen? Die neuere Forschung, meine Damen und Herren, ist sich weitgehend einig, dass die östliche katholische Tradition die Kontinuität mit den altkirchlichen Vorstellungen eher gewahrt hat als die westliche. Und Die Pfarrer der katholischen Ostkirchen sind bis heute selbstverständlich zum größten Teil verheiratet. Ob die in Kirchengemeinschaft mit uns stehen, dürfte keine Frage sein. Überdies gibt es seit 1951 immer mehr zum Katholizismus konvertierte evangelische und anglikanische verheiratete Pfarrer, die vor ihrer Priesterweihe vom Papst von der Zölibatsvorschrift dispensiert werden, sodass wir auch in den westlichen Teilkirchen ganz selbstverständlich beide priesterliche Lebensformen haben, ohne dass die Einheit der Kirche dadurch in irgendeiner Weise gefährdet sei. Wie Kardinal Müller zu der Ansicht kommt, der Papst könne den Zölibat nicht aufheben, verstehe ich nicht, wenn er doch regelmäßig davon dispensiert, jedenfalls seit 1951. Wäre der Zölibat tatsächlich eine apostolische Anordnung, dann hätte die Kirche das Zeugnis von Schrift und Tradition sicher stets als eindeutige und nicht diskutable Begründung angeführt. Da diese Möglichkeit aber nicht bestand, war sie gezwungen, immer neue Begründungen für das Zölibatsgesetz zu finden und diese auch wieder fallen zu lassen, wenn sie nicht mehr überzeugten. Kultische Reinheit, ästhetische Reinheit, ökonomische Motive, pragmatische Gründe des Freiseins für die Kirche sowie charismatische und spirituelle Begründungen wurden von Päpsten und Synoden im Laufe der Geschichte für den Zölibat ins Feld geführt, die das Argument der apostolischen Anordnung interessanterweise nicht. Meine Damen und Herren, wer Begründungen für den Zölibat wechseln muss, wie andere seine Hemden oder sagen wir besser Soutanen, der hat schlechte Karten. Ich komme zu meinem letzten Abschnitt. Neuere kirchensoziologische Studien haben den Zusammenhang zwischen klerikal-männerbündischem Kirchensystem, Macht, Missbrauch und Zölibat erneut bestätigt. Vier Aspekte sind dabei nach meiner Wahrnehmung von besonderer Bedeutung. Erstens, ermöglicht der Zölibat eine intensive Sozialkontrolle innerhalb der klerikalen Hierarchie selbst. Die Isolierung der Priester durch den Verzicht auf Ehe und Familien macht sie nicht selten zu Figuren auf dem kirchlichen Schachbrett, die nach Belieben verschoben werden können. Ich habe das selber als Vikar meiner Diözese durchaus erlebt, wie man ganz schnell so durch die Diözese geschickt wird. Parallel dazu erfolgt eine Solidarisierung innerhalb der Standesgruppe, was über kurz oder lang, so sagen die Soziologen, zu einem elitären klerikalen Bewusstsein führe. Dazu dient vor allem die Ausbildung in einem abgeschlossenen Priesterseminar, den einer der Kollegen als, zitiere ihn, großen Brutblatt der klerikalen Apartheid bezeichnet hat. Das ist etwas überpointiert. Der Weg zu männerbündischen Strukturen, in denen absolute Loyalität nach innen und Geheimhaltungspflicht nach außen herrschen, in der Kirchensprache heißt das Arkandisziplin, ist vorgegeben. Zweitens, begründet der Zölibat eine strikte Unterscheidung zwischen dem Herrschaftsstand der Kleriker und dem Gefolgschaftsstand der Laien und, oder um es in den Worten des ehemaligen Limburger Domkapitulars und Kirchenrechtlers Werner Böckenförde zu sagen, ich zitiere, in ihrer Rechtsgestalt präsentiert sich die Kirche als ein Ort sakral begründeter Herrschaft, in der christliche Freiheit als Gehorsam verstanden wird. Drittens ist der Pflichtzölibat für die typische Sozialstruktur des katholischen Klerus verantwortlich. Denn anders als durch das evangelische Pfarrhaus kann sich das katholische Priestertum nicht selber reproduzieren. Es müssen vielmehr immer neue Aspiranten rekrutiert werden. Das bedeutete, und das muss man einmal positiv sehen, vor allem im 19. Jahrhundert für viele Priesteramtskandidaten aus einfachen Verhältnissen die einzige Möglichkeit, zu einem akademischen Studium zu gelangen. Und führte auch, zumindest wissen wir das aus einigen Studien in Deutschland, zu einer besonderen Volksnähe der Pfarrer, die ja aus dem Volk kamen. Und das war sicher auch ein wichtiger Punkt, solange man damit die wirklich begabten Bauernbuben rekrutiert hat. Viertens dürfte der Zölibat auch dazu beitragen, das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen in der katholischen Kirche zu konsolidieren. Weibliche Führungskräfte stören die Organisation im System theoretischer Perspektive. Meine Damen und Herren, der Pflichtzölibat ist ein wichtiger Faktor des klerikalisch-hierarchischen Systems, doch er ist nicht der einzige. Die Entkoppelung von Priestertum und Ehelosigkeit. Historisch gesehen problemlos möglich, weil es in der katholischen Kirche schon ganz selbstverständlich verheiratete Priester gibt und ich mich immer frage, warum eigentlich nur Heretiker eine Dispens vom Papst bekommen. Verstehe ich nicht. Wäre zwar ein Symbol für die Reformbereitschaft, also Heretiker sind Protestanten in der Sprache der Quellen der Inquisition, nur damit sie nicht irgendwie irritiert sind. Wäre es ein Symbol für die Reformbereitschaft der Kirche, es wäre aber nicht die notwendige Reform selbst. Wer wirklich eine Reform der Kirche an Haupt und Gliedern im Sinne dessen, was Hadrian gesagt hat, anstrebt, der muss das klerikale System insgesamt in Frage stellen und darf es nicht zur notwendigen und unveränderlichen Gestalt der katholischen Kirche verklären. Auf dem Altar steht Christus. Und sonst niemand. Auch nicht der zölibatär überhete engelsgleiche Pfarrer. Die katholische Kirche als absolute Monarchie ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, die ihre Plausibilität unter den heutigen Bedingungen immer mehr verliert. Ordnungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts, die als ewige Wahrheiten ausgegeben werden, sind eine wesentliche Ursache für die derzeitige Kirchenkrise. Heute geht es darum, transparente und gerechte Strukturen zu schaffen, an denen alle Gläubigen beteiligt sind. Dazu gehören einklagbare Grundrechte für alle Christen, denn Christen haben nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Dazu gehört eine heutigen Ansprüchen genügende Rechtskultur, eine schon genannte unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit. Denn es kann ja nicht sein, dass der Angeklagte möglicherweise zugleich der Richter ist. Es geht um eine Gleichberechtigung von Frauen. Eine Auswahl kirchlicher Amtsträger auf allen Ebenen durch die Gläubigen. Die Einführung des Prinzips der Subsidiarität. Die Liste ließe sich fortsetzen. Ich glaube, die Reformbedürftigkeit unserer Kirche liegt auf der Hand. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, Reformen auf dem Boden der kirchlichen Tradition sind möglich. Und die kirchliche Tradition ist ein Schatz für das Reformare. Wenn man denn die Kirchengeschichte hören würde, in der Theologie und in der Kirche. Aber wir bescheiden uns mit der Rolle einer Ancilla Theologiae. Aber ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt auch, dass die Selbsterhaltungskräfte des Systems nicht selten so groß waren, dass wieder bessere Einsicht eine Umkehr verhindert wurde. Und noch einmal, diejenigen, die Strukturreformen wollen, können nicht von denen ausgespielt werden, die sagen, sie seien für Neuevangelisierung. Also die Bösen sind die Strukturreformer. Und die Neuevangelisierung wollen, das sind die Guten. Eine Reform der Kirche, der es nicht ums Evangelium geht, ist witzlos. In der Reform geht es immer um das Durchsichtigwerden der Kirche auf Christus. Und um Glaubwürdigkeit für Glaubensverkündigung. Aber trotz meiner Hoffnung auf Reformen muss ich am Ende dann doch wieder Historiker werden. Manchmal hat das Modell des Aussitzens einer Kirchenkrise durch die Hierarchie funktioniert. Manchmal ging dieses Aussitzen aber auch nach hinten los, weil die Päpste die von den Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts beschlossenen Maßnahmen auf die lange Bank schoben und Konzilien fürchteten wie der Teufel das Weihwasser, torpedierten sie 30 Jahre lang die Einberufung des Konzils von Trient nach Luthers Auftreten. Deshalb bekamen sie die Kirchenspaltung. Manchmal reichte es auch aus, führende Reformer, egal ob es Kardinäle, Bischöfe oder Theologen waren, mundtot zu machen. Der Index der verbotenen Bücher und die Lehrzuchtverfahren durch die römische Inquisition legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Manchmal war der Druck in dem Kessel katholische Kirche aber auch so hoch, dass man gezwungen war, wenigstens etwas Druck aus diesem Kessel herauszulassen, um eine Explosion zu verhindern. So zum Beispiel auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, als sich die Reformkräfte auf dem politisch harmlosen Feld der Liturgie austoben durften, um nicht über das Thema Kirchenverfassung, Unfehlbarkeit und Kollegialität sprechen zu müssen. Manchmal genügt auch bloße Reformrhetorik, die nichts kostet, aber auch nichts bewirkt. Und manchmal geht die Hierarchie auch den Weg der Dogmatisierung, indem sie eine umstrittene Frage zur Glaubenswahrheit erhebt und dadurch versucht, sie ein für alle Mal aus der Diskussion zu ziehen. Wie zum Beispiel bei der Unfehlbarkeit des Papstes und vielleicht auch bei der Unmöglichkeit der Priesterweihe von Frauen. Welchen Weg wird die katholische Kirche wohl diesmal gehen?